Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie jetzt zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 18. Oktober 2025, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Schön sind Sie da. Ich melde mich hiermit zurück. Ich war kurz abwesend, kleine Unterbrechung, Ferienpause mit der Bitte um Verständnis. Es war einfach der Familie nicht mehr zuzumuten, wenn ich da in aller Herrgottsfrühe aufstehe und alle irritiere und aufwecke zu nachtschlafender Stunde. Also haben wir 2 Tage lang keine Sendungen gemacht. Jetzt geht's wieder los. Ich freue mich, dass ich am Start bin und die Durststrecke hat ein Ende. Was sind die großen Themen? Was ist in den letzten Tagen passiert? Ja, Deutschland im Banne der Stadtbilddebatte. Kanzler Merz hat so beiläufig eine Bombe fallen lassen, wie sich jetzt zeigt. Er hat am Rande einer Medienkonferenz, in der er orientiert hat über die Strategie seiner CDU im Umgang mit der AfD, im Umgang, das klingt, wie man mit einer Krankheit umgehen müsste, aber so reden halt jetzt die Politiker und die Medien in der Bundesrepublik. Da seien der Union schon große Erfolge gelungen bei der Migration, aber es gäbe eben da noch das Problem mit dem Stadtbild. Und jetzt ist da ein Aufschrei erklungen von Seiten der Linken, die da dem Kanzler Rassismus vorwerfen. Was hat er denn gemeint? Was soll denn das bedeuten? Möchte er jetzt in Zügen und Lastwagen und Bussen da die nicht ins Stadtbild passenden Ausländer abtransportieren? Das wird von links gesagt und von rechts allerdings gibt's Applaus. Endlich sagt's mal einer. Wir fühlen uns fremd in der eigenen Stadt. Die Verwahrlosung, die Verlotterung und eben auch die, ja, Islamisierung, das beschäftigt natürlich viele in einigen deutschen Stadtquartieren. Nun, wie sehe ich das oder wie ist das bei mir angekommen? Ich muss Ihnen sagen, ich habe jetzt nicht mitgejubelt bei diesem Wort von Friedrich Merz. Natürlich sehe ich, dass er hier etwas beschreibt, ein Unbehagen, das man hat, aber das ist für mich eben nicht die seriöse Herangehensweise, die fundierte Ansprache, die bei der Migrationspolitik vonnöten ist. Das Problem mit der Migration in Deutschland ist nämlich nicht das Stadtbild, sondern das Problem sind die Politiker, die es so weit haben kommen lassen. Und für mich klingt diese ganze kosmetische, ästhetische Rhetorik mit dem Stadtbild, das klingt für mich schon fast nach einer kleinen Problemverlagerung oder Verantwortungsabstreifung. So quasi, ja, die hier da so rumlungen und rumlaufen, das muss man ja dann gar nicht explizit ausführen, man weiß ja, welche Assoziationen man damit abruft, welche Vorstellungen, ja, die sind quasi schuld, weil die verschandeln ja das Stadtbild, die sehen ja entsprechend aus, aber wenn wir die mal aus dem Bild herausretuschiert haben, dann ist ja alles in Ordnung. Und das ist eine nicht ernsthafte Auseinandersetzung meines Erachtens mit dem Migrationsproblem, denn viele der Migrationsprobleme, die sind übrigens auch unsichtbar, zum Beispiel die Zuwanderung in den Sozialstaat, die Kriminalität, die vorhanden ist. Natürlich findet die statt sichtbar, aber eben nicht am helllichten Tag. Wenn ich durch Berlin laufe, dann habe ich nicht den Eindruck, dass ich hier sozusagen auf einem fremden Planeten gelandet bin. Natürlich merkt man, dass es hier eine Zuwanderung gegeben hat in den letzten Jahren. Das sehe ich auch in der Schweiz. Aber entscheidend ist hier eben, dass man nicht die Ausländer kritisiert oder die Zugewanderten, die da gekommen sind. Das ist ja selbstverständlich, ist ja logisch, würde ich auch machen, wenn ich die Auswahl hätte zwischen der Sahelzone und der Bundesrepublik Deutschland oder der Schweiz. Anzuprangern und zu behaften auf ihre Verantwortung sind eben die Politiker. Ich wiederhole, nicht das Stadtbild ist das Problem, sondern die Politiker sind das Problem. Nicht zuletzt übrigens die Partei von Friedrich Merz, die CDU, die ja hier mit der Kanzlerin Angela Merkel diese Tore, diese Schleusen geöffnet hat und dann viel zu lange die Dinge einfach hat laufen lassen. Und das kann man nicht einfach mit einer, ja, populistischen Seitenbemerkung quasi sozusagen ablenken davon, denn da ist wirklich ernsthafte Politik gefragt. Und noch einmal, auch von Seiten der Medien, man hat doch hier die Politik zu behaften. Die sind verantwortlich, nicht die kommen, die sind schuld, sondern die, die hier eine falsche, eine eben nicht verkraftbare Migrationspolitik zugelassen haben. Und für mich, in meinen Ohren, klingt das schon wieder nach so einer typischen Realitätsflucht der Politik, ein Ablenkungsmanöver, wie wir es jetzt ja oft sehen in vielen europäischen Ländern. Man flüchtet sich da in die globalen Probleme, in den Klimawandel, in den Krieg in der Ukraine, einfach um nicht die Probleme, die sehr konkreten Probleme zu Hause lösen zu müssen. Und ich habe den Friedrich Merz hier natürlich auch im Verdacht, diese sehr bequeme, diese beliebte Technik anzuwenden. Das ist hier sozusagen die Einlassung, die mir in den Sinn kommt. In Deutschland sind die rhetorischen oder die Kommentare dieses Satzes, dieses Bildes von Friedrich Merz entlang der Parteilinien oder der ideologischen Linien auszusortieren. Eben die Linken sind entsetzt und die Rechten jubeln. Ich kann da nicht mit jubeln. Bei den Linken schwingt natürlich auch ein falscher Zungenschlag mit. Die wollen das Ganze gar nicht behandelt haben. Die wollen gar nicht, dass man darüber redet. Die wollen das schönfärberisch zum Verschwinden bringen. Das ist natürlich auch eine Form der Verdrängung. Aber der Kanzler ist hier natürlich meines Erachtens nicht ernsthaft dabei, dieses Problem zu lösen. Denn wenn er das ernsthaft, wenn er wirklich sagen würde, das ist ein riesiges Problem, das müssen wir lösen, dann hätte er schon längst seine Brandmauer geschliffen. Aber mit der Brandmauer zeigt er ja, dass ihm nicht die Lösung der Probleme primär am Herzen liegt, sondern die Absicherung seiner Macht. Da stimmt eben auch das Motiv nicht und die Rhetorik, die dann entsprechend auftrumpft oder sich da entsprechend zur Geltung bringt, die dient dann eben meines Erachtens vor allem eben davon abzulenken, dass man im Grunde ja gar nicht den ernsthaften Willen hat, diese Probleme zu lösen. Hat man auch gesehen jetzt in den Haushaltsdebatten beim sogenannten Bürgergeld, das ist auch so ein Gaunerwort, Bürgergeld, das geht ja auch an viele deutsche oder Nichtbürger, Ausländer, da fängt der Betrug eben schon auf der verbalen Ebene an, da sind ja mit mikroskopischen Einsparungen wird da schon eine Wende versprochen, jetzt haben wir gehört, dass doch wieder alles mehr kostet, das erschüttert natürlich einmal mehr, löst in Luft auf das Vertrauen, das Restvertrauen, das Schrumpfvertrauen, das schrumpfende Restvertrauen, das da noch manche Deutsche in diese Regierung, in dieses Establishment haben mögen. Bemerkenswert noch die Debatte im Bundestag zum Haushalt mit einer wirklich brillanten Rede von Alice Weidel, die hier sehr sachlich mit Zahlen, die erschrecken, den Niedergang der deutschen Wirtschaft plastisch dargelegt hat, während eben von Seiten des Kanzlers dann der ziemlich verzweifelt anmutende Vorwurf kam, ihr seid ja gewissermaßen die Spione im Dienste Russlands. Also mit der Russlandkeule versucht man da, der Opposition Herr zu werden, ist ja ein ziemlich happiger Vorwurf, wenn man in einer faktischen Kriegssituation, und Deutschland ist ja Kriegspartei gegen Russland, wenn man da einer Partei im Bundestag vorwirft, sie würde Spionage betreiben für den Feind, das ist ja der Vorwurf des Landesverrats. Aber diese schrille, diese extreme Rhetorik, die man ja der AfD nie durchgehen lassen würde, das würde sofort vom Verfassungsschutz untersucht werden, genauso wie Aussagen in Richtung Stadtbild. Es sind ja auch schon AfDler dafür gewissermaßen nachrichtendienstlich behelligt worden, weil sie eben das Gleiche gesagt haben wie jetzt Merz, diese eben unglückliche Oberflächlichkeit, die im Grunde eine Schuldzuweisung bedeutet, ich nehme es zumindest so wahr, schon an die Ausländer und die Politiker hier etwas aus der Verantwortung herausnehmen will, da darf man sie eben nicht durchkommen lassen, aber eben die AfD, unglaublich, die doppelten Maßstäbe hier. Die AfD wird dann sozusagen vom Verfassungsschutz überwacht, während Merz das am Rande einer Medienkonferenz hier mitteilt. Man kann ja nur hoffen, jetzt aus schweizerischer Sicht betrachtet, dass diese hysterischen Aufwallungen, diese Hitzewallungen, dass die wenigstens dazu führen, dass irgendwann wieder Ernüchterung und Sachlichkeit einkehrt. Vermutlich ist das auch der Fall, das wird ja früher oder später passieren. Nicht allerdings auf der ganz linken Seite, da beobachten wir jetzt vor allem auch in juristischen Kreisen zunehmend, also die Bereitschaft, den entschlossenen Willen, die AfD verbieten zu lassen. Und es gibt da immer mehr Rechtsprofessoren, Rechtskundige, auch an den Universitäten wird nicht mehr die Frage gestellt, ja, ist das jetzt verhältnismäßig, ist das für eine Demokratie überhaupt zumutbar, hier eine Oppositionspartei, die größte Partei, die größte Opposition und vielleicht sogar mittlerweile nach Umfragen die größte Partei verbieten zu wollen. Ich höre da aus eben juristischen Kreisen, aus Fachkreisen, dass gerade die Stärke der AfD ein Argument dafür sei, sie zu verbieten. Also das ist schon aus Schweizer Sicht unglaublich, wie hier also unheilvollste Bestrebungen sich Bahn brechen, diese Verfolgung der Opposition, die nun wirklich an allem vorbeigeht, was in einer Demokratie beachtet werden sollte. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich kenne das Parteiprogramm der AfD, man muss das nicht teilen, aber das ist doch kein rechtsextremes Parteiprogramm, das ist auch nicht verfassungsfeindlich. Das ist wirklich absurd, was da behauptet wird. Und man versucht ja jetzt die Partei eben für Äußerungen hier durch Gesinnungsschnüffelei, durch Gesinnungsjustiz an den Pranger zu stellen. Das sind Abwege, das sind Irrwege eines Rechtsstaats, wenn dann plötzlich falsche Meinungsäußerungen dazu führen, dass man verboten werden soll, dass einem die bürgerlichen Grundrechte entzogen werden sollen. All diese Dinge werden jetzt ja erwogen, und zwar nicht einfach in irgendwelchen linken, obskuren Sekten, sondern an deutschen Hochschulen, an deutschen Gerichten. Also da zieht eine ziemlich düstere Wand auf. Ich kann mir nicht vorstellen, Stand heute, dass diese Bestrebungen Erfolg haben werden. Ich glaube, die stehen einfach auch dafür, sie illustrieren einfach, wie weit sich die Universitäten in dieser Frage von der Wirklichkeit entfernt haben. Einigen der Protagonisten spreche ich auch, sage ich jetzt einmal, den guten Willen ab, denn die sind politisch so klar verortet, dass im Grunde nichts anderes zu erwarten ist. Gleichwohl, der Rechtsstaat, die Justiz, das ist ein hohes Gut, und wenn da immer mehr Verpolitisierung, Verideologisierung stattfindet, dann ist das kein gutes Zeichen für die Bundesrepublik. Und das Betrübliche ist, dass da zum Teil auch die CDU/CSU noch mitmacht. Die realisieren noch gar nicht, dass am Schluss natürlich dieses von ganz weit links außen geschobene Anliegen, eben diese rechtsbürgerliche oder rechte Oppositionspartei, die AfD, eine Liberalkonservative mit einem liberal-konservativen Programm, das muss man als ganz klar liberal-konservativ bezeichnen, dass eben die von ganz weit links, die wollen das verbieten, und die CDU/CSU, also der bürgerliche Mainstream, macht da mit, bietet Hand zum Teil, lässt sich da auch instrumentalisieren, und früher oder später, das wird man dann sehen, wird das natürlich auch gegen diese Kreise dann in Anschlag gebracht werden. Kommen wir zu den guten Nachrichten. Wenn man über Deutschland redet, ist ja die Stimmung ziemlich schnell im Keller. Die guten Nachrichten: Donald Trump, der amerikanische Präsident, hat ein neuerliches Gipfeltreffen mit dem russischen Pendant Wladimir Putin in Aussicht gestellt. Man will sich in Budapest treffen, und ich höre und ich sehe Zeichen, ich habe darüber auch geschrieben jetzt in der Deutschlandausgabe, dass jetzt hier sich tatsächlich ein Friedenspaket verdichtet. Es sind zahlreiche Entwicklungen im Gange, die allesamt ein Zustandekommen einer Einigung begünstigen. Ich habe Ihnen hier bereits erzählt, dass schon vor Alaska im Grunde die Amerikaner und die Russen sich geeinigt hätten. Die Amerikaner haben einen Deal vorgeschlagen, Putin war einverstanden, aber Trump hat dann einen Rückzieher gemacht in Alaska. Wir wissen nicht genau warum, der Ball lag jetzt im Feld der Amerikaner, jetzt kommen sie wieder, laden ein. Und meine Quellen gehen davon aus, dass man sich jetzt also einen neuerlichen Rückschlag nicht leisten kann und auch nicht leisten wird. Bleiben wir zuversichtlich, bleiben wir hoffnungsfroh. Die Amerikaner haben wesentliche Ziele erreicht. Die Europäer kaufen ihnen Waffen ab, das Geschäft läuft. Und auch in der Energiefrage ist es ihnen gelungen, Deutschland vor allem, aber Europa insgesamt und Russland zu trennen. Hier quasi die Europäer zu nötigen, ihre Gasvorkommen etc. Abzunehmen, das zu kaufen, nicht mehr das günstige russische Gas, sondern das teure amerikanische. Also die geschäftlichen Interessen sind da für die Amerikaner einigermaßen erfüllt. Dann Russland gewinnt diesen Krieg militärisch, hat auch die Ziele im Wesentlichen erreicht, NATO-freie Ukraine, dann eben diese östlichen Gebiete russisch dominiert, die da beschossen wurden von Kiew seit 2014. Da hat man jetzt die russische Flagge aufgepflanzt. Die Krim ist sozusagen fest unter der Kontrolle. Auch da, die Krim war immer russisch. Das Theater, das man da gemacht hat, ist natürlich politisch etc. nachvollziehbar, aber im Grunde nicht wirklichkeitstauglich. Die ganze Konfrontation, dieser Stellvertreterkrieg, der da passiert ist auf ukrainischem Territorium, das war einfach eine Grenzüberschreitung in meiner Interpretation durch die NATO-Staaten, durch die Amerikaner. Die Russen haben gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Und sie haben jetzt, wenn auch zu horrenden Kosten, gewisse Erfolge gesichert. Aber auch da, Putin will den Bogen nicht überspannen. Das höre ich. Das heißt, die Wirtschaft hat sich gut umgestellt, effizient umgestellt auf Kriegswirtschaft, aber man zahlt dafür einen gewaltigen Preis. Noch kann man den zahlen, weil die Chinesen und die Inder nehmen den Russen die Rohstoffe ab. Aber auch da, die Amerikaner ziehen die Schraube an. Es wird jetzt sogar schon kommuniziert, die Inder würden kein russisches Öl mehr kaufen. Ich halte das für verfrühte Aussagen von Trump. Aber auch da, man sieht, es geht da nicht ewig weiter. Für eine Deeskalation spricht paradoxerweise auch die Eskalation des Kriegs, wie ihn Russland betrieben hat in den letzten Wochen und Monaten nach Alaska. Das ist häufig zu beobachten vor diplomatischen Aufeinandertreffen, vor diplomatischen Lösungen, dass jede Seite im Krieg noch einmal versucht, mit einer letzten Eskalation, mit einem letzten Aufbäumen möglichst viel für sich herauszuholen, bevor dann die Friedensverhandlungen beginnen. Also, wir haben hier ein Zeitfenster, wir haben eine Möglichkeit. Aus der Ukraine vernehme ich, dass bereits Gespräche geführt werden über eine Ablösung von Selenskyj, dass da eine gesichtswahrende Abgangsvereinbarung gesucht wird. Selenskyj will vor allem persönliche Sicherheitsgarantien. Er will natürlich auch sein Geld in Sicherheit bringen, auch das, was er jetzt schon außer Landes geschafft hat. Und in diesem Zusammenhang ist die Rede von einem Selenskyj-Film. Das ist jetzt also eine Spekulation. Wir bewegen uns auf dem glitschigen Terrain der Spekulationen. Aber es soll hier tatsächlich die Rede sein von einer Verfilmung des Heldenlebens von Selenskyj und der Präsident, der sich da vermutlich nicht selber spielen wird, aber er wird beteiligt sein an den Tantiemen. Und da hat man einerseits eine gute Einnahmequelle, zum anderen aber auch eine Tarnung für andere Vermögenswerte, die da bereits vielleicht im Ausland gebunkert worden sind. Also ich will da nicht moralisieren, ich will da jetzt auch nicht da den ethisch Entrüsteten geben, ganz im Gegenteil, Außenpolitik, das braucht starke Nerven, das ist manchmal auch eine ziemlich zynische Angelegenheit, es geht halt um Interessen und da muss man den ganzen Zuckerguss dieses Moralismus, den muss man wegnehmen und dann sieht man die Situation klar. In der Auswirkung wäre das natürlich zu begrüßen, denn ein Frieden in der Ukraine würde auch zu einer Entkrampfung der Atmosphäre in der Europäischen Union führen. Dann könnte man auch in Deutschland wieder anfangen, sachlich zu debattieren, die Beziehungen mit Russland wieder aufzunehmen. Deutschland braucht ja viele Lieferanten im Bereich der Energie. Einfach nur sich einseitig einem Lieferanten auszuliefern, das hat man ja gemerkt, das ist schlecht. Wenn es nur Russland ist, ist es nicht gut. Wenn es nur die USA sind, ist es auch nicht gut. Also man ist da zur Weltoffenheit verdammt zum westöstlichen Divan. Die jetzt regierenden Politiker scheinen mir nicht in der Lage, hier selber zu einer Entspannung beizutragen. Aber eben, wenn es die Amerikaner zusammen mit Putin hinkriegen, dann ist das ja auch zu begrüßen. Für Trump wäre das natürlich ein weiterer spektakulärer Erfolg. Im Nahen Osten braucht es noch Geduld. Sehr fragil dort, diese Friedensschlüsse. Ich will da überhaupt nicht jubeln auf Vorrat. Und es könnte aber sein, sicherlich ein Durchbruch für Trump im Nahen Osten. Und mit diesem Schwung, mit diesem Selbstbewusstsein steigt er jetzt auch in diese Verhandlungen in Budapest ein. Wir wissen noch nicht, wann sie beginnen. Aber das wäre dann natürlich wirklich ein Geniestreich, ein genialer Coup, und dann wird ihm auch der Friedensnobelpreis kaum mehr zu nehmen sein. Also hochinteressante Entwicklungen, die wir da sehen, die wir auch abbilden in der neuen Weltwoche. Zum Teil als Titelgeschichte allerdings machen wir ganz etwas anderes. Das ist auch ein Fluchtweg aus der Wirklichkeit. Man kann sich ja nicht nur mit diesen ernsthaften Themen beschäftigen. Ein anderes spannendes Ding ist ein Phänomen, das wir da aufgespürt und jetzt haben und behandeln, nämlich Katzen regieren das Internet. Die unheimliche, die staunenswerte Popularität von Katzenvideos, das ist also eine Zeiterscheinung, die nach Einordnung und Interpretation ruft. Katzen regieren das Internet. Und auch sehr interessant finde ich der Beitrag von Professor Eduard Husson über das Baltikum. Schwarzbuch Baltikum, die Schatten der Weltkriege und der Geschichte. Das Baltikum ist ja in der Wahrnehmung, vor allem in Deutschland sozusagen, der Leitmaßstab der Außenpolitik, insbesondere gegenüber Russland. Das Baltikum wird auch verklärt, natürlich aufgrund auch der Leidensgeschichte unter der Knute der Sowjetunion. Das ist alles soweit nachvollziehbar und auch logisch schlüssig. Aber man vergaloppiert sich, man blendet da eben auch aus, dass die baltischen Staaten eine ganz spezifische Agenda haben, eben aufgrund ihrer traumatisierenden Prägung. Und die will man ihnen ja nicht wegnehmen. Die sollen auch ihre historischen Erfahrungen entsprechend ihrer Außenpolitik zugrunde legen. Aber gefährlich ist eben, wenn man sich diese Haltung, diese Perspektive, wie es jetzt der Fall ist, in Brüssel, auch in Deutschland, in Berlin, eins zu eins zu eigen macht. Und da geben wir jetzt etwas Gegensteuer mit einem Artikel, der diesen Heiligenschein, wenn ich mal so sagen darf, etwas relativiert. Also eine andere Sicht, die hier geeignet sein könnte, ihre Meinungsbildung da abzurunden. Dies in aller Kürze und Kompaktheit. Mein Ausblick auf die morgige Weltwoche, noch angereichert durch ein paar aktuelle Ereignisse, die wir da zu kommentieren haben. Ich danke Ihnen von Herzen für die Aufmerksamkeit, noch einmal für Ihre Geduld. Und ich melde mich dann zurück wieder am Montag von meinem Institut für angewandte und konservative Studien und fortgeschrittene Gegenwartskunde. Sehen Sie, jetzt vergaloppiere ich mich zum Schluss sogar noch bei den Basics. Deshalb, ich schließe, ich danke und ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende.